Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst mit einem Abschnitt aus dem Jakobusbrief befassen. Und zwar geht es um die Verse 21 bis 26, aber um des Zusammenhangs willen lese ich von Vers 14 an. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Walter Lüthi weist in einer seiner Predigten über den zweiten Korintherbrief auf die Arbeit eines deutschen Soziologen hin, der durch Befragungen der Bevölkerung die Menschen auf ihre Religiosität hin testete. Das Ergebnis seiner Forschungen erschien im Jahr 1959 unter dem Titel Religion ohne Entscheidung. Damit meinte er, dass der Mensch des 20. Jahrhunderts nicht unreligiös sei, aber dass seine Religiosität keinen Einfluss auf sein Tun und Lassen habe. Ich denke, dass das für viele unserer Zeitgenossen heute auch gilt. Biblischer, vom Heiligen Geist gewirkter Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, an den Herrn der Herrlichkeit, dagegen führt immer zu einem Leben im Gehorsam gegen den Willen Gottes. Alles andere, so schreibt Jakobus hier, ist ein toter Glaube. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Der Glaube ohne Werke also ist tot. Und gegen diesen toten Glauben, beziehungsweise gegen dieses falsche Verständnis vom Glauben, geht Jakobus hier mit aller Strenge vor. Und so gab es auch offensichtlich in den Gemeinden, an die Jakobus sich gewandt hat, solche, die auf eine Betätigung der Gläubigen in Sachen Nächstenliebe nicht allzu viel Wert legten. Sie meinten, durch ein bloßes Glaubensbekenntnis, durch ein bloßes Fürwahrhalten bestimmter christlicher Heilslehren selig zu werden. Man hielt die guten Werke in der Nachfolge Jesu nicht für wichtig. Das war ein schwerwiegender Irrtum. Man war ja schließlich durch den Glauben gerettet. Und so hatten die Werke in keinerlei Weise mehr für sie irgendeine Bedeutung. Ihr Problem war, dass sie einen falschen Glaubensbegriff hatten. Und darum will Jakobus ihrem Glauben nicht einfach gute Werke hinzufügen, weil sie sonst nicht selig würden, sondern er versucht ihnen klarzumachen, dass ihr Glaubensbegriff nicht in Ordnung ist, dass der Glaube, so wie sie ihn verstehen, überhaupt kein seligmachender Glaube ist. Dass er ein toter im Blick auf das Heil, völlig nutzloser Glaube sei. Wenn wir das berücksichtigen, dann können wir die Aussage, die Jakobus macht hier in diesem Abschnitt, vom Evangelium her richtig einordnen. Und dann stellt sich der Alarm, der immer wieder ausgelöst wird, als stünde Jakobus gegen Paulus, als Fehlalarm heraus. Wenn Jakobus hier schreibt in Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird und nicht durch Glauben allein, dann steht das durchaus im Einklang mit den Worten des Apostels Paulus im Römerbrief Kapitel 3 Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben. Dieses allein hat Luther in seiner Übersetzung hinzugefügt. Es entspricht aber genau dem, was Paulus hier durch den Heiligen Geist lehrt. Wir werden also ohne des Gesetzes Werke gerecht allein durch den Glauben an das, was Gott in Christus getan hat. Also beide Aussagen, sowohl die aus Jakobus Kapitel 2 Vers 24 als auch diese aus dem Römerbrief, widersprechen sich nicht. Um deutlich zu machen, was seligmachender Glaube ist, weist Jakobus auf zwei alttestamentliche Beispiele hin. Zunächst einmal auf Abrahams Gehorsam in der Opferung Isaaks, seines Sohnes Isaaks, des Sohnes der Verheißung, und auf die hilfreiche Tat der Hure Rahab in Jericho. Nun, wir wissen, welch eine herausragende Stellung Abraham unter den Juden einnahm. Man berief sich ja immer wieder darauf, man stamme von Abraham ab. Wir sind Abrahams Kinder. Abraham wurde also ganz, ganz hoch gehalten im Volke Gottes. Er war der Stammvater der Gläubigen, der Juden, des Volkes Israel. Und man ging davon aus, wenn jemand durch Werke gerecht geworden ist, dann ist es ganz gewiss unser Stammvater Abraham gewesen. Aber nun kamen ja aus dem jüdischen Volk Menschen zum Glauben an Christus. Und sie erkannten, dass man nicht durch Werke vor Gott gerecht werden kann, sondern allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und da gingen sie nun davon aus, dass Abraham ganz gewiss einen seligmachenden Glauben gehabt habe. Und um selig zu werden, musste man also genauso glauben, wie Abraham geglaubt hatte. Und nun greift Jakobus gerade dieses Beispiel Abrahams heraus, um deutlich zu machen, dass Abraham wohl durch den Glauben selig, gerecht vor Gott geworden sei, aber dass sein Glaube eben auch entsprechende Früchte getragen habe. Da Abraham seinen Glauben durch die Tat unter Beweis stellte, so konnte Jakobus kein besseres Beispiel bringen, um zu beweisen, dass es ein seligmachender Glaube sei, der immer auch seine Früchte bringt. Im Unterschied zu einer bloßen verstandesmäßigen Aneignung von Lehrsätzen, im Unterschied zu einem toten Glauben. Also das ist das Entscheidende hier bei Jakobus. Er will deutlich machen durch das Beispiel eines Abraham, dass seligmachender Glaube, rechtfertigender Glaube vor Gott immer auch entsprechende Früchte trägt. Das will er am Beispiel Abrahams und auch am Beispiel der Hure Rahab deutlich machen. Zunächst einmal geht es hier um das Beispiel Abrahams. Er erinnert seine Leser damals und auch uns heute daran, dass Abraham bereit war, auf dem Berg Moria seinen Sohn Isaak zu opfern. Ich denke, dass wir alle diese Geschichte kennen, eine ganz bewegende Geschichte. Isaak war der Sohn der Verheißung, an ihm hing die ganze Zukunft. All das, was Gott versprochen hatte, hing an der Person Isaaks. Und Gott gab nun Abraham den Befehl, diesen Sohn der Verheißung zu töten, zu opfern, auf dem Altar Gott hinzugeben. Und Abraham war gehorsam. Er tat also das, was Gott von ihm erwartete. Zwar wurde er im letzten Augenblick davon abgehalten, von Gott davon abgehalten, diesen Prozess zu vollziehen, der Opferung Isaaks, aber in seinem Herzen hat er ihn tatsächlich geopfert. Ja, und das zeigte sich auch äußerlich. Er war gerade dabei, er griff das Messer, wollte die Opferung Isaaks, seines Sohnes, vollziehen, und da griff Gott ein und sagte: Stopp. Ja. Also es war ein tatsächlicher Gehorsam Abrahams, den wir hier vor Augen haben, und wir wissen um die tiefe Bedeutung dieses Geschehens, das uns auf Golgatha hinweist, wo Gott seinen geliebten Sohn nicht verschont hat, um uns vom ewigen Verderben zu erretten. Nun, aufgrund seiner Hingabe an den Willen Gottes wurde Abraham damals von Gott für gerecht erklärt. Wenn wir da einmal nachschlagen in 1. Mose Kapitel 22, da lesen wir entsprechende Verse, die darauf hinweisen. 1. Mose Kapitel 22, Vers 12. Der Engel des Herrn sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Hier wird Abraham für gerecht erklärt. Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Vers 16, und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen, und so weiter. Und dann Vers 18, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Auf diese Verse bezieht Jakobus sich, wenn er sagt in Vers 21, Jakobus Kapitel 2, Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, das heißt gerecht erklärt worden von Gottes Seite aus, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Und das ist nun eine Aussage, die ja tatsächlich so klingt, als würde Jakobus hier der sogenannten Werkgerechtigkeit das Wort reden. Als würde er die Lehre vertreten, dass der Mensch durch eine verdienstliche Leistung, durch eine verdienstliche fromme Leistung die Gerechtigkeit vor Gott erwerben könnte und dadurch selig werden könnte. So klingt es zunächst einmal, aber das wäre ein falscher Schluss aus dem, was Jakobus hier sagen will. Es geht ihm nicht um verdienstliche Werke. Abraham wurde von Gott insofern gerecht erklärt, aus den Werken, wie Jakobus hier sagt, gerecht erklärt, als sich der Glaube Abrahams als lebendig und wirksam darstellte. Also Abraham hatte einen lebendigen Glauben. Im Unterschied zum toten Glauben, von dem Jakobus vorher schon gesprochen hat, der keine Werke hat. Das ist also das Entscheidende hier beim Verständnis dieses Abschnittes, die Gegenüberstellung von lebendigem Glauben, der dann auch Früchte trägt, und totem Glauben, der keine Früchte trägt. Also wenn wir das im Auge behalten, dann können wir hier nicht fehlgehen in dem Verständnis dieser Worte. Also es geht nicht um verdienstliche Werke. Wenn Jakobus hier sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden. als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte, sondern es ging um ein Werk aus dem Glauben heraus, als Frucht des Glaubens. Insofern also wurde er aus den Werken von Gott her als gerecht oder für gerecht erklärt. Sein Glaube stellte sich also, wie wir schon sagten, als lebendig und wirksam dar. Es geht Jakobus darum aufzuzeigen, dass Abraham einen lebendigen und damit eben selig machenden Glauben hatte, der sich als solcher im Gehorsam Abrahams erwies. Da siehst du, so schreibt Jakobus, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat. Es war also ein wirksamer Glaube, den Abraham hatte, mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Da siehst du also, an dem Gehorsam Abrahams kannst du sehen, kannst du erkennen, dass Abraham einen lebendigen, wirksamen Glauben hatte. Im Unterschied zu einem toten Glauben. Die Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn zu opfern, beweist seinen Glauben an Gottes Zusage, die ihm gegeben worden war. Und zwar lesen wir das in Kapitel 15, 1. Mose Kapitel 15. Das ist das Geschehen, als Gott Abraham aus seinem Zelt herausführte und er zeigte ihm den mit Sternen übersäten Himmel und verhieß ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Es war eine große Anfechtung für Abraham, dass er keinen Sohn hatte. Er sagte zum Herrn, schließlich wird noch Eliezer, mein Knecht aus Damaskus, mein Erbe sein. Nein, sagt der Herr. Und dann verheißt er ihm, ihm einen Sohn zu schenken. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und da heißt es, dass Abraham Gott vertraute. Er vertraute also seiner Zusage. Er vertraute auch der Macht Gottes. Er vertraute darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Und insofern war er dann auch bereit, in jener Situation, die dann später geschildert wird, seinen Sohn, den Sohn der Verheißung, an dem also die Verheißung Gottes hing, auf den Altar zu legen, weil er dachte, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn ich meinen Sohn jetzt opfern muss, dann bedeutet das, Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Das lesen wir dann im Hebräerbrief, Kapitel 11. Das heißt also, dass Abraham einen lebendigen Glauben hatte, von dem uns 1. Mose Kapitel 15 erzählt. Es war der Glaube, der sich stützte, ganz allein stützte, auf Gottes Gnadenverheißung. Und dieser Glaube erwies sich als lebendig in der Bereitschaft, seinen Sohn Isaak zu opfern. Darum geht es also hier, Jakobus, um das deutlich zu machen. Abrahams Glaube war echt. Er erwies sich als echt und war damit ein seligmachender Glaube. Sein Glaube wirkte mit, so schreibt Jakobus hier. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Er erwies sich als wirksam in seinem Gehorsam, in der Bereitschaft, seinen Sohn Isaak zu opfern. Vielleicht haben wir schon einmal die kleine Geschichte gelesen von einem Seiltänzer, der in schwindelnder Höhe über einem Abgrund über ein Seil balancierte. Schließlich spazierte er mit einer Schubkarre über das Seil und fragte dann in die Menge der Zuschauer hinein, ob man es ihm auch zutrauen würde, über das Seil zu gehen, wenn jemand in der Schubkarre sitzen würde. Und die Zuschauer bejahten das mit großem Jubel. Natürlich, das kannst du, das vermagst du. Und dann kam die Aufforderung, bitte, steigen Sie ein. Und nun würde es sich zeigen, wer wirklich Vertrauen zu ihm hatte. Und so ist es auch im Reich Gottes. Echter, vom Heiligen Geist gewirkter Glaube beweist sich in der Tat. Er wird nicht echt und er wird nicht lebendig durch die Tat, aber er beweist sich als lebendiger Glaube in der Tat. Und der Glaube Abrahams wurde, so heißt es hier, durch die Werke vollkommen. Das heißt, sein Glaube kam in seiner Tat zur Ausreife, zur gänzlichen Ausreife, zur völligen Verwirklichung. Es war ein wirklicher Glaube, es war ein lebendiger Glaube, er war in sich selbst vollkommen, führte aber zur sichtbaren Verwirklichung, führte zur sichtbaren Ausreife. Das ist hier der Gedanke Jakobus. Er war bereits in sich selbst lebendig, so wie der Glaube ohne Werke in sich selbst tot ist. Ja? Der Glaube ohne Werke, so sagt Jakobus, ist in sich selbst ein toter Glaube. So war der Glaube Abrahams in sich selbst ein lebendiger Glaube. Abraham war durch das Wort Gottes, durch das Wort der Wahrheit, wie Jakobus es nennt in seinem ersten Kapitel, geistlich lebendig geworden, von Gott gezeugt worden. Und das wurde jetzt sichtbar. In einer befruchteten Eizelle, um ein Beispiel zu nennen, ist bereits alles vorhanden, was den späteren erwachsenen Menschen ausmacht. Das ist ja ein Wunder, ja. Da können wir nur staunen über die Schöpferherrlichkeit Gottes. Über die Genialität unseres Schöpfers. Ist also in einer befruchteten Eizelle schon alles enthalten, was den späteren erwachsenen Menschen ausmacht. Seine äußere Gestalt, die Farbe seiner Haare, die Farbe seiner Augen und so weiter. All das kommt lediglich mit der Zeit dann zur Ausreife. Das heißt, die befruchtete Eizelle ist schon vollkommen in sich selbst und führt zur Vollkommenheit, das heißt zur gänzlichen Ausreife bis zum Erwachsenenalter. Und insofern handelt es sich in der sichtbaren Verwirklichung seines Glaubens, als er seinen Sohn opferte, um die Erfüllung dessen, was wir in Kapitel 15, 1. Mose Kapitel 15 und Jesaja 41, Vers 8 lesen. Und das zitiert hier Jakobus in Vers 23. So ist die Schrift erfüllt. Das Wort Gottes ist erfüllt. Die Schrift ist erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also das, was die Schrift bezeugt, nämlich dass Abraham durch den Glauben gerecht geworden ist und dass er ein Freund Gottes war, das erfüllte sich in seinem sichtbaren Gehorsam. Das bedeutet also, dass der Glaube Abrahams an sich schon ein völliger Heilsglaube gewesen ist. Er war lebendig in sich selber, so haben wir gesagt. Er war schon vollkommen, 1. Mose Kapitel 15, auch in dem Augenblick vollkommen, als noch kein Glaubensgehorsam zu sehen war. Ja? Er wurde also nicht erst dadurch, dass hier Werke hinzugefügt wurden oder eine Hingabe hinzugefügt wurde, vollkommen, sondern er war schon vorher vollkommen in sich selbst. Weil der Glaube an Gottes Verheißung ein lebendiger Herzensglaube war, trug er die Kraft zur sichtbaren Tat schon in sich. Seinem Glauben wurde also nicht etwa irgendetwas Äußeres hinzugefügt, was ihn vollständig gemacht hätte. Und insofern wurde Abraham bereits in Kapitel 15, 1. Mose 15, für gerecht erklärt. Nicht erst 1. Mose Kapitel 22, sondern schon 1. Mose Kapitel 15, wo noch nichts von Werken zu sehen war. Allein durch den Glauben, der sich aber später als ein lebendiger, seligmachender Glaube erwies in seiner Tat. Ich hoffe, dass wir das recht verstehen. Nun, das stimmt überein mit der Aussage in Römer Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? So schreibt der Apostel Paulus, Abraham hat Gott geglaubt Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Paulus, der also hier deutlich machen will, dass wir ohne des Gesetzes Werke, ohne dass wir unser Vertrauen auf unsere Werke setzen könnten, vor Gott gerecht werden, allein durch den Glauben an Christus Jesus, zitiert hier 1. Mose Kapitel 15. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Am Beispiel Abrahams macht Paulus deutlich, was er in Kapitel 3, 28 bereits gesagt hat. Diesen Vers haben wir schon zitiert. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und nun begreifen wir, dass die Aussage bei Jakobus in Vers 24 kein Gegensatz dazu ist. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Das ist kein Gegensatz zu dem, was Paulus schreibt. Jakobus spricht von Werken aus dem Glauben, wodurch die Lebendigkeit des Glaubens, der allein selig macht, deutlich wird, bewiesen wird. Wenn es hier heißt, dass der Mensch nicht durch den Glauben allein vor Gott gerecht und selig wird, bei Jakobus, dann meint er den toten Glauben, von dem er zuvor geredet hat. Es ist ein Glaube, der keine Frucht bringt. Er ist tot in sich selber. Ein solcher Glaube macht natürlich nicht vor Gott gerecht. Es ist ein Glaube, der keine Frucht bringt. Durch diesen Glauben wird kein Mensch selig. Er ist nutzlos im Blick auf das ewige Heil, dieser tote Glaube. Wenn Jakobus aber an einen lebendigen Glauben denkt, wenn er einen solchen Glauben vor Augen hat, wie den Glauben Abrahams, in 1. Mose Kapitel 15, dann ist auch Jakobus vollkommen eins mit Paulus, dass es allein dieser Glaube ist, der den Sünder rettet und nicht die Werke. Der Glaube an die rettende Gnade Jesu und das Verdienst Christi und nicht die eigenen verdienstlichen Werke sind es, die den Sünder retten. Das wollen wir festhalten. Und Paulus ist auch vollkommen eins mit Jakobus, wenn er an vielen anderen Stellen in seinen Briefen von den Früchten des Glaubens spricht, von den guten Werken als Frucht des Glaubens. Der Titusbrief ist voll davon. Oder denken wir an das bekannte Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Wodurch? Dadurch, dass wir gute Werke getan haben? Nein, sondern aus Gnaden. Aus Gnaden, rein aus der Gnade Jesu heraus, durch den Glauben an sein vollbrachtes Erlösungswerk sind wir sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, eine Neuschöpfung in ihm, in Christus. Wozu geschaffen? Zu guten Werken. Nicht durch gute Werke geschaffen, aber zu guten Werken geschaffen, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, wir sind allein aus Gnade gerettet, aber ist dieser Glaube an die Gnade Jesu ein lebendiger Glaube, dann bringt er auch Früchte. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott auch schon geschaffen hat, dass wir darin wandeln sollen. Und genau das meint Jakobus auch. Da sind sie sich vollkommen einig. Das wird also zunächst einmal von Jakobus am Beispiel des Abraham deutlich gemacht, klar gemacht, und dann fügt er noch ein anderes Beispiel hinzu, das Beispiel der Hure Rahab. Vers 25 desgleichen, die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Im Grunde genommen will Jakobus hier dasselbe sagen, was er auch am Beispiel eines Abraham aufgezeigt hat. Wir kennen die Geschichte von der Hure Rahab, die bereit war, die Kundschafter zu verstecken auf dem Dach, als sie verfolgt wurden, und die bereit war, sie dann auch weiterzuleiten. Sie ließ sie an einem Seil aus dem Fenster ihres Hauses heraus. Das Haus stand an der Mauer, sodass sie dann flüchten konnten. Das war eine Tat, eine hilfreiche Tat. Das war ein Werk. Aber dieses Werk zeugte lediglich von ihrem Glauben. Und darum geht es Jakobus letztlich. Es geht ihm immer um diesen lebendigen Glauben, der dann auch Früchte trägt. Und dieser Glaube wird schon vorher zum Ausdruck gebracht durch Rahab, als sie sich mit den Kundschaftern unterhielt. Und da wird deutlich, welch einen Eindruck die Kunde von der Macht und Herrlichkeit des Gottes Israels auf sie gemacht hatte. Hier war lebendiger Glaube in ihrem Herzen entstanden, lebendiger Glaube. Dieser Glaube reichte an sich schon aus, um sie zu retten. Er trug aber zunächst seine Früchte darin, dass sie bereit war, die Kundschafter zu verbergen und dann auch weiterzuleiten. Wir sehen also, wenn Jakobus hier sagt, desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus, geht es ihm darum, deutlich zu machen, dieser Glaube, der Glaube, den die Rahab hatte, war ein lebendiger Glaube. Es war ein seligmachender Glaube. Wäre es ein toter Glaube gewesen, wäre sie nicht bereit gewesen, die Kundschafter zu verstecken und sie weiter zu geleiten. Das ist also der Gedankengang. So wird also auch die Hure Rahab hier als Zeugin dafür angeführt, dass ein toter Glaube nicht selig machen kann, sondern nur ein lebendiger Glaube. Und den hatte Rahab. Den hatte Abraham und den hatte auch Rahab. Und dadurch wurden sie vor Gott gerecht, durch diesen lebendigen Glauben. Wurden sie vor ihm gerecht und wurden gerettet. Es geht also hier nicht um ein Verdienstdenken, wenn Jakobus von den Werken spricht. Das müssen wir fein auseinanderhalten. Jakobus warnt vor einem falschen Glaubensbegriff und vor einem falschen Glaubensverständnis. Er warnt vor dieser Art von Glauben, der keine Früchte bringt. Er fügt hinzu, hier in Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, das dürfen wir nicht missverstehen, diese Aussage, als würde der Glaube erst durch die Werke, durch das Hinzufügen von Werken lebendig, das meint er damit. Das, worauf es ihm hier ankommt in diesem Vergleich, ist, so wie das eine tot ist, ist auch das andere tot. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke ein toter Glaube. Er erweist sich nicht als lebendiger Glaube und damit eben auch nicht als rettender Glaube. Der Vergleich liegt also hier im Todsein. Es bleibt also dabei, ihr Lieben, dass wir allein durch den Glauben an das vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn Jesus gerecht sind und damit selig sind. Es ist der Glaube an den, der die Gottlosen gerecht macht. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Dieser Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 4. Ein Kronzeuge der Glaubensgerechtigkeit. Gott macht die Gottlosen gerecht. Wenn du als Gottloser zu ihm kommst, dann bist du genau richtig bei ihm. Jesus nimmt die Sünder an, die Gottlosen. Da dürfen wir nichts hinzufügen. Da dürfen wir nicht sagen, ja, aber jetzt auch meine Hingabe. Der Glaube wohl an die Erlösung, aber auch meine Hingabe, plus meine Hingabe. Das ist rettender Glaube. Nein, die Schrift sagt der Glaube allein. Nur es muss ein lebendiger Glaube sein. Sonst ist er kein seligmachender Glaube. Und ein lebendiger Glaube führt dahin, dass ich mich dem Herrn ganz und völlig ausliefere. Das ist eine Frucht dieses Glaubens. Es ist aber der Glaube allein und nicht der Glaube plus Hingabe, der mich rettet. Das ist wichtig, das wird uns deutlich hier an diesem Text. Also niemals Glaube plus Hingabe, niemals Glaube plus Werke, sondern immer der Glaube allein. Das ist ganz entscheidend. Der Glaube an den, der die Gottlosen gerecht macht. Und die haben nichts zu bringen. Die haben keine Hingabe zu bringen, die haben gar nichts zu bringen. Nur ein sündiges Herz. Nur ihr gottloses Wesen. Damit kommen sie zum Herrn Jesus. Und so macht er sie gerecht und nicht anders. Und das führt dann natürlich zur Hingabe und zu guten Werken. Und wenn das im Leben eines Menschen überhaupt nicht zu sehen ist, wenn jemand denkt, naja, du kannst so weiterleben wie bisher, du brauchst dich Gott nicht zu unterwerfen und du brauchst ihn nicht als Herrn anzuerkennen und du brauchst ihm nicht gehorsam zu sein, sondern du kannst deinen eigenen Weg gehen, hast aber trotzdem Vergebung der Sünden, dann erweist sich durch dieses Denken und durch die Praxis im Leben eines Menschen, dass der Glaube ein toter Glaube ist und nicht der lebendige Glaube, den beispielsweise ein Abraham hatte oder eine Rahab. Wir müssen also auf der einen Seite vorsichtig sein, dass wir das nicht miteinander vermischen, Glaube und Werke. Wenn wir an unsere Seligkeit vor Gott denken, müssen wir die Werke und die Hingabe und alles vollkommen ausklammern aus unserem Denken. Da kommen wir als Gottlose. Und so nimmt der Herr Jesus uns an. Aber auf der anderen Seite, ist es ein lebendiger Glaube, wird er auch dementsprechende Früchte bringen. Ja? Das ist die andere Seite. Das müssen wir fein auseinanderhalten. Und das können wir in wunderbarer Weise anhand dieses Textes hier. Deshalb ist er so wertvoll. Ist an sich immer wertvoll, das Wort Gottes, ja? Aber weil wir in diesen Auseinandersetzungen auch stehen in unserer Zeit. Da haben wir auf der einen Seite haben wir es zu tun mit einem oberflächlichen Verständnis vom Evangelium. Evangelium Light nennt man das, ja? Und der Mensch wird zu Jesus gerufen, weil er irgendwelche Probleme hat und sagt, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles besser werden. Ja? Du hast ein leichteres Leben, wunderbar, er löst deine Probleme und so weiter. Das ist kein Evangelium. Ja? Das ist kein Evangelium. Und dann kann man natürlich auch in der Nachfolge Jesu, und dieser Begriff ist ja eigentlich fehl am Platze da, aber man nennt das dann so, tun und lassen, was man für richtig hält und was man will. Man fragt nicht nach dem Willen Gottes. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir als Gegenreaktion die andere Seite. Und dann vermischt man den Glauben, den rettenden Glauben mit den Werken. In einer Weise, wie der Jakobus das niemals so gewollt hat und niemals so gemeint hat. Dann vermischt man das miteinander. Man sagt zwar, ja, auch die Werke sind dann von der Gnade gewirkt, vom Heiligen Geist, auch die Hingabe ist vom Heiligen Geist gewirkt, aber Glaube plus auch das, was Gott in mir wirkt, da sagt die Schrift nein im Blick auf die Rettung des Sünders. Nein, Glaube ohne Zutun der Werke, selbst wenn sie von Gott gewirkt sein sollten. Glaube allein, wie Paulus sagt. Auf diesem Boden müssen wir stehen und stehen bleiben und darf uns niemand vertreiben. Auch nicht die Tatsache, dass in unserer Zeit so viel oberflächliches Wesen ist. Wir dürfen uns davon nicht leiten lassen, sondern von der Schrift. Also ohne Zutun der Werke werden wir gerecht vor Gott. Aber es ist wichtig, dass es ein lebendiger Glaube ist, ein Herzensglaube, nicht nur eine verstandesmäßige Bejahung irgendwelcher Lehrsätze. Dann wäre es ein toter Glaube. Und ein toter Glaube rettet nicht. Ja? Ich denke, dass das klar geworden ist. Wir fragen uns zum Schluss, was sind denn eigentlich diese Werke aus dem Glauben? Gibt es bestimmte Merkmale? Ich meine, ich habe mir bei der Vorbereitung auch die Frage gestellt, trifft es eigentlich das Ganze hier unser spezielles Problem? Ich gehe einmal davon aus, dass niemand von uns erstens denkt, dass man in irgendeiner Weise durch Werke oder durch Vermischung mit Werken vor Gott gerecht werden könnte. Ich gehe auch davon aus, dass keiner denkt, man braucht jetzt in der Nachfolge Jesu keine guten Werke mehr zu tun. Ja, das war ja das Problem hier. Ich denke mal, dass das kaum unser Problem ist. Was mehr unser Problem ist, ist, ob die Werke, die wir tun, wirklich auch Glaubenswerke sind. ob sie herauskommen aus dem Hören auf Gottes Wort. Und da gibt es Merkmale. Und die will ich nur ganz kurz nennen. Da dürft ihr euch Gedanken darüber machen, auch zu Hause. Ein Glaubenswerk hat seinen Ursprung in Gott. Das heißt, es wird getan, nicht weil man es selbst will, auch wenn man es gut meint, nicht weil man es selbst will, sondern weil Gott es will. Das ist typisch für ein Glaubenswerk. Es hat also seinen Ursprung im Willen Gottes. Ich tue das, weil Gott es will. Oder die Bibel nennt das auch so, um des Herrn willen. Ja? Weil er es will, weil er es befohlen hat. Abraham zog aus seinem Land, aus seinem Vaterland, weil Gott ihm gesagt hatte, tu das. Und er war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern, weil Gott es ihm gesagt hatte. Er tat es nach dem Willen Gottes. Weil Gott es wollte, das ist das Erste, hat seinen Ursprung in Gott. Es geschieht durch Gott, das heißt nicht in der Kraft des natürlichen Menschen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie der Herr Jesus sagt im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt also, diese Werke werden verwirklicht durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Durch die Kraft des Wortes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und als drittes wichtiges Merkmal dieser Glaubenswerke. Was haben diese Glaubenswerke für ein Ziel? Nun, die Verherrlichung Gottes. Und was bedeutet das, Verherrlichung Gottes? Wir gebrauchen diesen Begriff immer wieder. Es bedeutet, dass etwas sichtbar werden soll vom Wesen Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Das soll in diesen Werken deutlich werden. Das heißt also, es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Es geht nicht in erster Linie darum, dass dem anderen Gutes getan wird. Natürlich auch wichtig, ja? Es geht aber in erster Linie darum, dass Gott in diesem guten Werk gepriesen wird und verherrlicht wird. Da sagt der Herr Jesus auch selbst in der Bergpredigt, da sollen die Leute die guten Werke sehen. Warum? Damit sie euch preisen, ja? Nein, damit sie euren himmlischen Vater preisen. Damit sie ihn preisen, damit sie ihn verherrlichen, soll also etwas deutlich werden von der Herrlichkeit Gottes und soll Menschen dazu bringen, ihn zu ehren und an ihn zu glauben und sich ihm dann auch zu unterwerfen. Also, es muss aus ihm herauskommen, es muss durch ihn geschehen und es muss zu seiner Verherrlichung geschehen. Das sind typische Merkmale einer Glaubenstat. Alles andere sind Werke, die einmal vor Gott vergehen werden. Die nicht als Frucht eines lebendigen Glaubens gelten. Und ich denke, das ist mehr unser Problem, ja, das wir haben. Das ist mehr unser Problem. Kommt es wirklich aus Gott heraus? Geschieht es durch ihn und zu seiner Verherrlichung? Oder geschieht es, weil ich denke, naja, ist ja okay, ist ja nie verkehrt, dem anderen was Gutes zu tun, ja, zum Beispiel. Und geschieht es aus der eigenen Kraft? Und geschieht es letztlich, ja, im schlimmsten Fall zur eigenen Ehre, ja? Um sich selbst damit darzustellen für den Menschen. Das ist die Frage. Und an dieser Stelle müssen wir einmal und immer wieder in das Licht Gottes hinein. Und darum, damit schließe ich jetzt ab, und darum geht es hier, jetzt bei der Anwendung dieses Textes, nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, jetzt aber packen wir es an, jetzt müssen wir was tun, ja? Jakobus fordert uns hier durch diesen Text dazu auf, jetzt tätig zu werden? Nein, sondern, was sollen wir tun? Wir sollen in die Stille hineingehen und uns fragen, wie steht es mit unserem Glauben? Ist das okay? Was ist für uns eigentlich rechtfertigender Glaube? Schließt das für uns den Tod des eigenen Ichs ein, der dort am Kreuz auf Golgatha stellvertretend geschehen ist? Haben wir das begriffen? Was das heißt, mitgekreuzigt zu sein. Das gehört in die Rechtfertigungslehre hinein. Wie ist das? Leben wir in der ständigen Reinigung von falschen Motiven in unserem Herzen? Hier müssen wir den Hebel ansetzen. Wie steht es mit meinem Glauben? Es ist ein lebendiger Glaube. Und dann wird er auch Frucht bringen, ganz gewiss. Und dann kommt es nicht, ihr Lieben, dann kommt es nicht auf die Quantität an. Es kommt immer auf die Qualität an. Im Reich Gottes kommt alles auf die Qualität an. Es kommt nicht auf eine riesige Versammlung an hier in der Serg, Es kommt darauf an, dass die wenigen, die zusammenkommen, dass sie wirklich echt sind, dass sie einen lebendigen Glauben haben und dass es ihnen um nichts anderes zu tun ist in erster Linie, als um die Verherrlichung Gottes. Ja, das ist das Entscheidende. Die Qualität spielt die Rolle. Von anderen Dingen, von Sachen, die nicht so wertvoll sind, gibt es eine Masse. Ja? Paulus zählt das auf. Heu, Stroh, Stoppe. Ja? Gibt es eine Menge. Steine können wir jede Masse sammeln auf der Straße. Aber Gold, Silber, edle Steine sind seltener. Ja? Aber sie sind eben das Wertvolle, was auch im Reich Gottes den Ausschlag gibt. Also fragen wir uns, wie steht's mit unserem Glauben? Eine jegliche Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, hat auch immer etwas mit Leidenswegen zu tun, ja? Gold, Silber wird gereinigt durch Feuer. Wir werden gereinigt im Schmelzofen der Trübsal. Sonst ist das, was wir tun, nicht von großem Nutzen vor Gott, ja? Für den anderen mag es hilfreich sein und wollen wir auch nicht in Abrede stellen, aber es geht ja um Frucht für Gott. Versuchen wir also nicht, einfach die Früchte oder die guten Werke an unserem Glauben dran zu hängen, sondern lassen wir den Heiligen Geist durch Gottes Wort sein Werk in uns tun, dann wird die Frucht nicht ausbleiben. Amen.